Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Christian Jungen. Er ist Direktor vom Zürich Film Festival, der in den kommenden Wochen anfängt. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
I come from down in the valley where Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wore. And for my 19th birthday, I got a union card.
Christian Jungen zum zweiten Mal oder im zweiten Jahr Direktor vom Zürich Film Festival. Ein bisschen nervös, ist ganz klar. Man weiss es nicht genau, wie es dann rauskommt, vor allem in aktuellen Zeiten. Danke vielmals, dass du gekommen bist, dass du Zeit gefunden hast. Jetzt reden wir zuerst mal über dich, dann über das Filmfestival, das ja seit 2005 in Zürich stattfindet. Also, Christian, wer bist du?
Ich bin der Direktor vom Zürich Film Festival, ein Filmfreak, der über 1000 Filme sieht. Pro Jahr.
Was? Und, über 1000? Drei pro Tag?
Ja, weil ich gehe natürlich an Filmfestivals, ganz anders, jetzt sind es dann sechs.
Und sechs pro Tag?
Sechs pro Tag.
Und beim sechsten schlafst du, oder schon beim vierten?
Ja, ich kämpfe dann häufig, vor allem wenn ich in Amerika bin, mit dem Jetlag. Aber es ist wirklich so, es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht Film schaue. Auch wenn ich in der Ferien bin, schaue ich Film. Und das Kino war ein bisschen meine Universität gewesen.
Und kannst du das alles speichern? Weißt du, was du überhaupt gesehen hast? Also an einem Tag, wo du sechs Filme siehst, wenn man dich fragt, was hast du am Morgen gesehen? Weißt du es dann noch?
Ja, weil ich führe so ein Tagebuch, wo ich die Filmtitel aufliste und auch immer bewerte von 1 bis 10.
Aha.
Und ich weiss häufig, vor allem wenn ich es im Kino gesehen habe, auch noch wo und mit wem.
Also, das und wie viele Zehner gibt es und wie viele Einer gibt es? Ich habe mich in meiner Zeit, als ich im Filmgeschäft war, mit sehr, sehr vielen schlechten Filmen umschlagen.
Das ist ja so. Also Zehner gibt es vielleicht irgendwie 15 pro Jahr. Und einer deutlich mehr. Man stellt sich das immer ein bisschen romantisch vor. Der hat einen super Job, kann jeden Tag ins Kino. Aber die Wahrheit ist ja, man macht sich die Hände dreckig, weil man
wieso?
Muss buddeln und nach Perlen suchen und sieht einfach auch viel schlechte Filme.
Und wie viel Popcorn isst du in dieser Zeit?
Ich esse gerne Popcorn, vor allem auch, wenn ich mit meiner Tochter ins Kino gehe. Und ich habe auch, als ich Filmkritiker war, die das Näschen gerümpft haben, über die, die Popcorn essen, nie verstanden. Das gehört zum Kino.
Genau, mindestens zum amerikanischen Kino. Man hat es in der Schweiz eingeführt, weil die Margen höher sind für Kinobesitzer als bei den Filmen. Das habe ich selber noch erlebt, als ich eben noch in dieser Branche tätig war. Also, aber erzähl mal, was bist du für ein Mensch? Außer dass du ein Filmfreak bist, wo wir jetzt schon ein bisschen am Rand mitbekommen haben.
Also ich bin in Winterthur aufgewachsen, in einem Milieu aus einfachen Verhältnissen. Mein Vater war Arbeiter, von 16 bis 65 in der Fabrik. Alle meine Verwandten waren in der Sulzer, Arbeiter, auch meine beiden Grossväter.
So wie sich das gehört in Winterthur?
Genau.
Früher hat sich das gehört?
Und da ist mir erst viel später einiges klar geworden, wie prägend das eigentlich war. Ich mag mich zum Beispiel erinnern, dass es in Winterthur zwei Verkehrsbetriebe gegeben hat. Die roten Busse, die städtischen, und die grauen, die die Arbeiter von See auf die Öse gebracht haben. Und das hat ein bisschen geprägt. Es ist mir nicht viel Startkapital gegeben worden. Ich musste viel mir selber erarbeiten. Ich war durch das aber sicher ein bisschen hungrig gewesen. Und bin dann durch einen Zufall zum Kino gekommen, weil ich Geld verdienen musste. Ich war am Gymnasium gsi und meine Eltern...
Bist du der erste von deiner Familie, der ins Gymnasium gegangen ist und dann eine Matur gemacht hat?
Also eine Cousine war auch im Gymnasium, aber ich war der Zweite und wirklich der erste Mann in drei Generationen, der nicht irgendwie bei der Sulzer in der Fabrik
ist. Ist das gut angekommen oder hat man dann gesagt, jetzt... ja,
nein, am
jetzt
Anfang
hat man das Gefühl, es wird dann mehr besser.
Schon ein bisschen in die Richtung. Also, es ist mehr, wir haben nicht recht gewusst, was der da macht. Und als ich dann zum Beispiel gesagt habe, ich will jetzt Romanistik studieren, habe ich das mal am Familientisch gesagt. Und dann haben mein Grossvater gefragt, Roma, was denn das sei. Und dann habe ich gesagt, ja, da liest man Literatur, Dante und Boccaccio. Dann hat er gesagt, Bub, liest du die Bibel, das langt. Also, es war so leicht zu Speck.
Ja.
Aber ich musste Geld verdienen und hat es ein Inserat in der Zeitung. Es ging ein Kino auf in Winterthur, die Loge. Und dann habe ich mich dort als Kassier beworben und der Jönsch Reinhardt von der Reinhardt-Dynastie war auch ein Filmproduzent, hat mir die Chance gegeben. Und so hat es mir dann den Ärmel genommen und ich konnte dann alle Filme gratis schauen und bin eigentlich zum Filmfreak geworden durch das.
Also vom Kassier zum Festivaldirektor, also Tellerwäscher zum Millionär, oder?
Schön
wär's. So eine fast schweizerische Filmkarriere. Aber ist denn das irgendwie die Idee gewesen? Eben, du wolltest dich mit Filmen befassen, aber den Film selber hast du ja nie gemacht.
Nein, ich kann das auch nicht. Ich bin auch nie das Klischee, der Filmkritiker ist ein verhinderter Filmemacher, hat bei mir nie gestummen. Aber ich wollte früher Sportreporter werden.
Ich hätte
gerne so Fußballmatch kommentiert. Und dann hat es mir eben auf die Filmschiene verschlagen. Und jetzt bin ich wirklich sehr glücklich.
Also, du hast ja dann noch einen Mittelschulfilmclub gegründet in Winterthur. Gibt es das heute überhaupt noch? Das hat es auch in Zürich gegeben. Also bin ich in den Film hineingekommen. Damals die Schulen waren noch getrennt, Buben und Mädchen. Das war der Ort, wo man sich getroffen hat. Dann noch im Dunkeln getroffen hat. Dann können Sachen stattfinden, die man sich sonst nicht hätte vorstellen können.
Also den, den ich gegründet habe, gibt es leider nicht mehr, aber der hat es 12 Jahre gegeben und dann haben wir Leute eingeladen, den Markus Imhof und den Christian Frey und den Freddy Maurer und die haben erzählt und wir sind da so durstige Jungbildungsbürger gewesen, die gescheit über den Film diskutiert haben, bis in alle Nacht hier. Und das war sehr prägend gewesen und
aber gibt es das heute überhaupt noch, solche Mittelschul-Filmclub, dass man so die Jugendlichen ans Kino anbringt? Oder im Zeitalter von Netflix und Fernsehen und all dem, ist das
schon an der Uni und an der ETH gibt es noch, bei den Mittelschulen gibt es, glaube ich, wenn, dann nur noch selten, aber nicht mehr in der Form, wie ich das hier erlebt habe.
Gut, und du hast dann studiert, hast ein Diss geschrieben, zu einem Thema, das dir natürlich nahe gelegen ist. Kannst du ein bisschen darüber erzählen?
Ja, Hollywood in Cannes. Mich hat es immer fasziniert. Ich bin dann für den Blick zuerst mal auf Cannes und habe den ersten Film «Moulin Rouge» gesehen von Baz Luhrmann mit Nicole Kidman.
Großartig.
Feuerwerk, riesen Party. Und der nächste, den ich gesehen habe, war von Jean-Luc Godard. Der Ruth Waldburger Produzentin hat mir ein Billett geschenkt. Und ich habe dreimal gar nichts verstanden bei dem Film.
Ist so bei Godard, oder? Genau. Er ist einfach berühmt, weil er berühmt ist, oder?
Aber das Nebeneinander von Kunst und Kommerz hat mich so fasziniert. Und ich habe dann meine Diss darüber geschrieben, wie Hollywood eigentlich ein Festival, das sich am Autorenfilm verschrieben hat, nutzt, um seine Blockbuster promoten. Und das hat mir auch einen Vorwand gegeben, um immer wieder das Festival von Cannes zurückzukehren.
Geschichte einer Hassliebe, oder? Aber Cannes ist das Maß aller Dinge und natürlich, das schwirrt natürlich im Kopf um, wo du jetzt Festivaldirektor bist in Zürich. Aber ich habe das auch erlebt. Also, kannst du ein bisschen beschreiben? Ich meine, die Hollywood-Typen, die dort einmal im Jahr, wenn sie wirklich an einen wichtigen Ort herangehen, müssen an Côte d'Azur gehen und die sind dann im Martinez oder im Majestic oder im Carlton in diesen drei Hotels und dort finden da war der Film mehr statt und dann gehen sie ins Hotel du Cap oder ins Eden Rock und so. Bist denn dort dann auch reingekommen?
Ja, zum Teil. Ich hatte mal Einladungen von Shopbar oder so, aber ich war natürlich mehr Zaungast. Aber mich hat das fasziniert. Die Amerikaner haben ja einen kulturellen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den gescheiten Franzosen. Und gleichzeitig hat es immer etwas Verruchtes gehabt. What happens in Cannes Days in Cannes? Dort hat es Women topless on the beach. Das ist irgendwie... Ja,
und Fotografen sind dort angegangen, wenn das irgendetwas ausserirdisches Ereignis ist.
Das ist natürlich für den Studio-Guy aus L.A., der ein braves Familienfoto im Büro aufgestellt hat, ist das wahnsinnig exciting gewesen. Und heute ist es ja auch eine ganz grosse Heuchlerei. Weil wenn man dort ankommt, gibt es einen Code of Conduct, der einem aufklärt, dass man im Fall nicht von einer Frau ein Füdli lang, also Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind. Man ist jetzt ein bisschen auf dem Employee-Must-Wash-Hands-Niveau angekommen, was ein bisschen schade ist.
Aber gleich, dort war auch noch der grosse Filmmarkt natürlich. Es hat dort mal verschiedene Filmmärkte in der Welt, wo man die Filme verkauft hat, sogar eben Filme, die noch nicht gemacht sind, sondern eben vorfinanziert hätten werden sollen mit grossen Ankündigungen. Das war eben in Cannes, dann aber auch noch in Santa Monica, also in Los Angeles, früher auch noch in Mailand. Das ist immer noch so, oder?
Ja, also Cannes ist immer noch der wichtigste Markt, aber so die offiziellen Märkte, wo man so einen Booth hat, so einen Stand und dann sitzt man ran, das verliert an Bedeutung. Und das, was wir hier in Zürich haben, wir haben so eine Industry-Konferenz im Doldroben Summit, wo man so ein bisschen Boutique-Style ungezwungen kann miteinander Business machen, nachher geht man Tennis spielen im Dolder, das gewinnt an Bedeutung.
Aber die offiziellen Märkte. Aber die grossen, die muss man ja nicht Booth machen. Dann kann man ja ins Hotelzimmer gehen und ich weiss, dort haben die grossen Treffen stattgefunden und dann hat es plötzlich gesagt, das ist der neue Blockbuster. Niemand hat ihn zwar gesehen, weil er gar noch nicht produziert worden ist und alle haben ihn müssen irgendwie haben und das Recht für ein Land holen. Das ist doch eigentlich Salz gewesen, der Suppe, die gar nicht so in die Medien reingekommen ist, weil man nur immer gesehen hat, was im Palais passiert ist.
Ja, das war eben das Gute gewesen. Es hat ein Film kommen, eine Temperatur über einen Bass. Alle reden über etwas, haben das Gefühl, sie verpassen etwas und schauen, was der Konkurrent macht. Und das ist auch das, was ich geliebt habe an Cannes. Cannes ist der einzige Ort auf der Welt, wo ins Kino geht, eine Frage von Leben und Tod. Sie scheint, alle rennen, je näher sie zum Ballen kommen, desto schneller gehen sie. Und das ist natürlich für einen Filmfreak das Grösste.
Genau, und wir müssen im Smoking gehen, genau. Oder? Immer noch.
Immer noch, und das halten wir auch in Zürich so. Ich finde, dass in dem zwinglianischen Zürich ist das ja ein Provokation, dass man sich
ein Smoking
anhat. Gut, aber du bist der Roger Schawinski, aber das Fussvolk muss also an der Opening ein Smoking anhaben. Und die Leute sollen sich ein bisschen mit dieser Opening Night beschäftigen. Das sollen sie schon eine Woche vorher in Gedanken auf Trab halten. Und darum halten wir an dem Dresscode.
Gut, fest. Reden wir dann eben Opening Night in Zürich, Opening Night in Cannes, ein bisschen unterschiedlich. Ich war in einer Opening Night, wo ein Film gekommen ist, der dann später legendär geworden ist. Auch im Smoking damals, Apocalypse Now von Francis Ford Coppola, habe ich nie mehr vergessen.
Bist du dabei gewesen, genau. 1979? Genau. Jetzt hat er an die Goldige Palme
gekommen. Genau, also.
Ex-Echo mit Die Blechtrommel.
Okay, er weiss alles, er ist ein absoluter Filmfreak. Machen wir Musik, was gehen wir als Zweites?
Von U2, Beautiful Day.
Und warum?
U2 ist die Band, die ich am meisten Konzerte gesehen habe. Und das ist Musik, die mir Energie gibt. Heute sind sie ein bisschen am Predigen, das gefällt mir nicht mehr so. Aber zu dieser Zeit...
Er ist jetzt eben ein bisschen als Heuchler. Als Heuchler ist er ein bisschen enttarnt worden. Die Weltverbesserer, wenn man dann schaut, wo sie Steuern sparen, dann sieht es dann meistens nicht so gut aus, oder? Ist ja fast ein Filmthema.
Das ist so. Aber auch als Artistic Director schaue ich nicht so, wer hat einen guten Leumund. Ich schaue, wer macht gute Kunst. Ja, weil sonst darfst du niemand mehr auszeichnen. Der geht nicht wegen dem und der hat hier mal das. Und YouTube hat
aber der Harvey Apple Weinstein kommt das ja nicht, oder?
Der sitzt hinter Gitter. Nein, der kommt nicht mehr.
Bei mir ist der Christian Jungen, er ist Chef vom Zürich Film Festival. Deine Karriere hat aufgehört, wo du erzählt hast, als Kassierer, als 16-jähriger Kassierer in Kinologe in Winterthur. Was ist nachher gekommen?
Ja, dann habe ich in dem Filmclub, den wir gegründet haben, habe ich mir immer so Notizen gemacht und Tagebuch geführt. Und irgendwann habe ich gefunden, ich würde eigentlich gerne über Film schreiben. Und habe beim Lampot einfach mal angerufen. Und dann ist dort der Filmkritiker, hat Schlussprüfungen gehabt an der Uni. Und dann haben sie gedacht, ja, den lassen wir jetzt mal machen. Und der war gleichzeitig noch beim Radio, Radio Eulach. Und dann bin ich dort auch noch Redakteur geworden. Und so bin ich eigentlich in den Journalismus eingerutscht. Und das Lustige ist ja,
das muss man nicht lernen. Das ist mir dann einfach der eines Tages,
oder? Ja, man macht einfach. Also da ist wirklich, irgendwie haben sie mir ein Nagra in die Hand gegeben. Das war noch mit diesen Bändchen. Und dann ist man raus. Und dann, muss ich ehrlich sagen, habe ich natürlich immer ein bisschen auf dich geschielt oder auf Radio 24, weil wenn du beim FC Winterthur bist, willst du zu GC. Ja. Ich habe dann immer gehofft, ich komme mal ein Angebot über, das ist dann nicht eingetroffen, aber ich bin dann zum Blick gekommen und
habe dann eine Journalistenkarriere. Ja, da zu Nummer 1 und so. Aber ich bin Blick und NZZ, das gibt es ja heute auch, wenn man beim Blick ist oder Blick TV, kann man auch zu der NZZ oder NZZ am Sonntag
gehen. Das ist eben eine gute Schule.
Ja, aber ganz, ganz früh war es umgekehrt. Sind von der NZZ zum Blick gegangen. Ah, ja. Und heutzutage ist es so, jetzt kann man das als Vor- oder als Rückschritt kann man das anschauen. Aber gut, dort bist du das gewesen. Aber die Filmkritiker sind damals ja wichtig gewesen. Heute gibt es die fast nicht mehr, oder?
Ja, das ist schade. Die werden irgendwie weggespart. Ich muss aber auch sagen, sie tragen selber zu ihrer Erübrigung bei. Irgendwie fehlt es ein bisschen an Energie. Mir fehlen ein bisschen die Figuren, wie das ein Knorr war oder ein Alex Oberholzer, wo du merkst, die brennen für die Sache. Ja, jetzt auch mit der Pandemie. Ja gut, der Schlappner, das sind dann fast Akademiker gewesen, die sind
aber
so.
Gleich, das sind, aber auch Theater, das Gleiche gilt auch für Theaterkritiker, Fernsehkritiker, eigentlich die ganze Kritikerkaste für alle Bereiche ist weggespart worden von unseren tollen Medien.
Dabei müsstest heute, der Kritiker müsste eigentlich ein Revival haben, weil wir stehen ja wie mit dem Kessel vor dem Ozean, die Flut von Filmen. Und der sagt, hey Guys, der Film lohnt sich, der ist gut, weil... Die müssen eigentlich Konjunktur haben. Aber es braucht einfach wieder Leute, die Herzblut haben, und dann kommt er schon wieder zurück.
Nein, die Verlage haben sie weggespart. Wo muss man sparen? Fangen wir mal hinten an, bei der Kultur, oder? So war es doch einfach gewesen. Und wenn man anschaut, früher eben die Kulturteile, die Feuilletons etc. und sie vergleicht mit heute. Und gerade in Bezug auf Berichterstattung über das, was in der Kultur läuft, inklusive auch Bücher, kann man gerade noch fast ein bisschen dazuzählen, dann ist das also pitoyable. Und du bist Chef von der Kultur bei der NZZ am Sonntag und hast da mitgeschafft an dem
Abend. Nein, im Gegenteil. Ich habe eine Filmzeitschrift gegründet, die Frame geheißen hat, die am NZZ am Sonntag beigelegt ist. Also,
viermal im Jahr, oder?
Viermal im Jahr ist die rausgekommen. Ja, immerhin.
Und, ja, aber gleich, das war eine Art Werbeschrift gewesen.
Werbeschrift für was?
Fürs Kino und auch fürs Filmfestival.
Ja, klar. Das war mein Approach.
Genau, aber als das Journalist, ist nicht der journalistische Approach.
Ja, für das haben wir ja die Schawinskis, die investigativ den Leuten auf den Zahn fühlen. Nein, ich habe natürlich wählen. Also ich habe immer schon, auch als ich bei der NZZ am Sonntag war, das Motto gehabt, was man gerne schreibt, wird gerne gelesen. Und hat die Leute auch immer ermutigt, schreiben über die Sachen, die im Herzen liegen. Und dann gibt es auch ein Interesse.
Also du warst ein Kulturredakteur gewesen, und dann hat die NZZ sich das Zürich Filmfestival gepostet. Die haben das Gefühl gehabt, das ist gut fürs Renommee. Der Veit Engler, der damalige Chef, hat das Gefühl gehabt, dann sind wir etwas in Zürich. Können wir auftreten? Kann ich selber auftreten? Der ist mittlerweile weg. Aber du bist dann einfach fast automatisch der Einzige, der etwas von Film verstanden hat. Und dann haben wir gesagt, der wird jetzt einfach direkt, wir haben gar keinen anderen.
Ja, das Lustige ist ja, dass es nicht ein NZZ-interner Kaderwechsel war, sondern ich bin eigentlich von den Vorgängern, also vor allem von Karl Spöri, nominiert worden oder designiert. Und die Überlegung war, dass ich halt einen ähnlichen Geschmack habe. Das ZFF war ja eine Provokation am Anfang, weil sie ein affirmatives Verhältnis zu Hollywood hatten.
Affirmatives Verhältnis heisst also unkritisch.
Nein, Hollywood macht die besten Filme, die es gibt, und die schlechtesten. Und wir vom Zürich Filmfestival konzentrieren uns auf die guten und tun ohne uns dafür jammen, auch die Stars einladen und die grossen Regisseure. Und das ist, wenn man das Rad nochmal zurückdreht von der Zeit, vor 15 Jahren war das eine Provokation gewesen. In der Filmkritik sind all die 68er gehockt, die irgendwie ein Näschen gerümpft haben und das ganz schlimm gefunden haben. Ich bin übrigens bei der NZZ am Sonntag der Erste gewesen, der im Kulturteil über die Oscars geschrieben hat, weil die Oscars haben immer im Gesellschaftsteil müssen stattfinden, aha, weil das in der Kultur ein bisschen pfui war.
Gut, also muss man sagen, bei mir hier bei Radio 1. Wir pflegen das als eine der wenigen Filmkritik. Wolfram Knorr ist noch eben eine knorrige Figur aus der Vergangenheit. Ja, ein absoluter, ja, genau,
das ist auch ein wandelndes Lexikon, oder? Der weiss alles.
Absolut. Aber da muss man schon sagen, du bist vom Vorgänger nominiert worden. Der Vorgänger kann nicht am neuen Besitzer sagen, wer er soll nehmen. Er hat dich empfohlen. Und die NZZ am Sonntag hat gesagt, jetzt haben wir das Festival, jetzt brauchen wir einen. Ja, wer könnte das machen, oder?
Ja, und dann war ich in der Ferien in Italien. Wir hatten gerade Hochzeitstag, meine Frau und ich. Und dann hat das Telefon geschellt. Und dann ist die Anfrage gekommen. Und dann habe ich aber schnell gewusst, obwohl ich bin wirklich mit Leib und Seele Journalist war. Ich habe überhaupt nicht mit dem Zusammenfall gewunken oder rumgeschillt. Aber wenn man so mit 46 noch mal etwas Neues machen kann, muss man diese Chance
annehmen. Ist doch grossartig. Also 2019 das erste Mal, 2020 ist ein bisschen Corona-mässig speziell gewesen. Und jetzt soll es wieder ein normales Festival geben. Jetzt die Eröffnung. Die Eröffnung findet das Mal jetzt nicht mehr wie traditionell im Corso mit anschliessender Party im Globus statt. Das ist in einem Warenhaus, was weltweit wahrscheinlich einmalig ist nach einem Filmfestival. Staunen alle Ausländer, wenn sie sagen, was ist das, eine Party da in einem Warenhaus, wo einfach Töpfe rumstehen und so. Jetzt machen sie das im Kongress aus. Warum?
Dort haben wir 1300 Plätze, wir können also mehr Leute reinladen. Und wir haben jetzt auch so einen Festspielpalast wie Berlinale oder Cannes. Übrigens auch der Setup ist ja ähnlich wie in Cannes. Du bist auf dieser Terrasse und hinten ist der See, in Cannes ist das Meer, da haben wir noch die zuckerten Berge. Das ist einfach eine wunderbare Location. Und gleichzeitig reisst so ein Festival nicht auseinander, weil es ist sehr nahe am 6-Leuten-Platz, wo das Zelt ist, wo das Corso und das Löppar ist, der Times Square von der Schweiz.
Aber der grüne Teppich geht nicht von Bellevue bis
Kongress. Nein, der geht nicht bis dort rüber. Also der grüne Teppich ist bei der Eröffnung dort hin und sonst bleibt er aber beim Corso. Und ich finde das wichtig, weil die Big City Festivals, zum Beispiel in Berlin, wo du eine halbe Stunde mit dem Taxi von A nach B fahren, da bleibt die Atmosphäre auf der Strecke.
Na ja, bei uns bleibt also das alles schön zusammen. Platz ist also nicht schlecht und so. Und das ist ein Riesen-Center und so. Und dort ist also Halligalli.
Ja, aber was ist cooler? Der 60-Leuten-Platz mit dem See, dem Opernhaus, dem Kongresshaus, dem Corso oder der Potsdamer Platz? I'm sorry, aber das ist natürlich
also
viel gut. Die bessere
Location. Also jetzt rein von dieser Optik her. Aber die Eröffnungen sind ja sehr steril. Immer das Gleiche. Es kommt Nadja Schilknecht, ihrem tollen Dress, was sie immer bekommen hat von Tommy Hilfiger, schön langes Kleid. Dann ist Stadtpräsidentin gekommen, dann ein Bundesrat, meistens der Herr Berset. Kommt er das Jahr?
Nein, es kommt der Bundespräsident, was natürlich noch mal einen Stock höher ist und gut für uns, und der Guy Parmelin. Und das finde ich im Fall gut, weil
wieso? Eine von der besten Reden,
nein, aber eine von der besten Eröffnungsreden, das war Ueli Maurer. Und es ist doch viel interessanter, mal den von der SVP zu hören, weder immer der, der sowieso schon überall redet in der Kultur.
Gut, also ich habe bei der sehr auch verstanden, weil er hat richtig Englisch können. Weil wenn man nachher dann auf CNN sieht, hat man das Gefühl gehabt, er kann gar nicht Englisch. Aber er kann Englisch.
Du, und er kann vor allem die Leute im Band ziehen. Ohne Zettel hat er geredet. Ein bisschen wie ein Pfarrer ist man vorgekommen dort vorne. Aber
jetzt haben wir ein bisschen Glück, dass der Berset nicht kommt, nachdem er jetzt gerade in den letzten Tagen ziemlich da in die Schlagzeilen hineingekommen ist. Ernsthaft, Christian.
Ja, es wäre natürlich wär auch ein heisser gewesen wegen der Corona-Massnahmen-Gegner, dass die ihn würden anrempeln oder so. Also, es ist auch cool, dass wir den Guy Parmelin haben, weil wir uns jetzt sehr bemühen, den Brückenschlag in die Romandie zu machen. Wir haben ja eine Kooperation mit dem Montreux Jazz Festival, haben eine Pressekonferenz auf Französisch dort unten gemacht. Haben übrigens letztes Jahr, haben wir dort physische Billette verkaufen, haben wir so online gemacht. Jetzt haben wir Postleitzahlen, 1,4% Billett im Grossraum Genf. Bin ich relativ erstaunt gewesen. Und ich glaube, das hat aber auch viel mit der Pandemie zu tun gehabt, weil die Genfer, die sonst mal schnell auf Paris oder London oder New York sind, haben das jetzt nicht können machen und sind dabei, Zürich zu entdecken. Und generell tun wir Zürich mitpromoten. Das ist jetzt etwas, was ich neu mache, weil ich habe letztes Jahr ein Schlüsselerlebnis gehabt. Die Julie Binoche war begeistert von Zürich, Kronenhalle, dann ist sie ins Museum. Und ich habe gemerkt, wir müssen Zürich zeigen ihnen. Und wenn sie Zürich lieben, dann haben sie einen Grund mehr, um das nächste Mal zurückzukommen, wenn sie einen neuen Film haben.
Okay, also, und Party, einfach noch die Frage, nicht mehr im Globus, oder wo ist
das? Nein, die machen wir dann im Kongresshaus, im Doldroben geht ein bisschen etwas ab. Wir haben Montreux All-Star-Band, die Ray Parker Jr. zusammenstellt, mit grossen Namen.
Zusammenstellt ist er dann auch da?
Ja, ist da. Aha. Mit Steve Lukather von Toto und grossen Musikern. Und die spielen da verschiedene Partys und Events. Und das
aber
ist,
wo gibt es denn die? Also ich meine, die grossen Partys, die früher IWC gesponsert hat, mit Charlize Theron und anderen grossen Stars. Oder eben auch von Tommy Hilfiger, die gibt es ja nicht mehr, oder?
Ja, aber wir haben jetzt andere Partner. Breitling ist noch an Bord gekommen, der George Kern.
Der George Kern, der gewechselt hat, Marke von IWC. Jetzt auf Breitling, aber beim Zürich Filmfestival macht es immer noch. Wer bringt denn mit als Star das mal?
Der Ivan Natal, das ist ein Regisseur, im Französischen, wo er den vorangehenden Film produziert hat. Les Choses Humaines, der kommt zum Beispiel.
Aber das ist keine grosse Nummer. Also für das breitere Publikum weiter.
Ja, aber wir haben ja aber gegenüber Sharon Stone in Town, wir haben Paul Schrader, der kommt, der Todd Haynes, das hat genug Leute.
Eben, also Sharon Stone, die kommt. Was muss man denen anbieten, dass er Sharon Stone... Reden wir über das doch gerade, nachdem wir noch ein bisschen Musik hören. Wer ist der nächste Titel?
Das ist «Strani Amori» von der Laura Pausini, ein Song von 1994, den ich in Italien studiert habe und über beide Ohren verliebt war.
In die Laura Pausini?
Ein bisschen, ja.
Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo ho perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero. Con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere.
Bei mir ist der Christian Jungen, er ist neuer Direktor vom Zürich Filmfestival. Und das Festival hat sich vor allem von Anfang an profiliert, indem er Stars angeschleppt hat oder angezogen hat. Und hat sich damit unter anderem eben ein bisschen abgesetzt von Locarno, wo man gesagt hat, nein, das finde ich nicht seriös. Mittlerweile ist das einfach klar, Zürich holt die Stars. Und mit was denn eigentlich?
Mit dem guten Image, das das Festival mittlerweile hat in Hollywood. Das ist wie mit der Pizzeria. Wenn du gute Pizza machst, dann sagt der eine dem anderen, du, dort isst mir eine gute Pizza. Und der Oliver Stone hat es am Sylvester Stallone gesagt, der am Schwarzenegger, der am nächsten. Und heute ist es ein bisschen einfacher geworden, einfach weil das ZFF dort in L.A. auch schon ein Begriff ist.
Gut, damit. Aber was müssen wir bieten? Also ich würde sagen, ich komme den Preis über. Man kommt den Preis über, wenn man nach Zürich kommt. Man muss ihn gar nicht gewinnen, sondern einfach, man muss kommen.
Ja, natürlich ist so ein Preis ein Lockvogel. Und jetzt bei der Sharon Stone hat natürlich auch den Ausschlag gegeben. Sie hat dann geschaut, wer hat denn den Preis vorher gehabt. Und hat gemerkt, ah, letztes Jahr Julia Binoche, vorletztes Jahr Cate Blanchett. Da reizt sie sich gerne ein. Bei ihr war aber auch die Begründung noch wichtig. Wir haben sie angeschrieben und hat sie mir relativ schnell zurückgeschrieben. Sie unterschreibt übrigens immer mit SS, bin mir leicht zusammengezuckt, wenn die Mails gekommen sind.
SS.
Und sie hat dann noch eine Begründung hören. Und meine Begründung war einfach, die ist in einer Zeit, wo das Kino sehr von Machos prägt war, die frühen 90er Jahre, mit diesen Muskelprotz, Bruce Willis, Schwarzenegger, Stallone, eigentlich der erste weibliche Superstar.
Hat sie die Beine ein bisschen breit gemacht.
Genau, auch sehr bodybetont Karriere gemacht. Paraderolle von der Femme Fatale, ist eigentlich schade, dass der Hitchcock die nie kennengelernt hat. Das wäre ein super Schauspieler gewesen für den Hitchcock. Und dann haben wir ihr da ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Und dann hat sie
und was kostet das? Was müsst ihr ihr bieten? Ja, außer dass sie so einen Preis bekommt, den sie muss einschleppen muss.
Also gut, zuerst mal Geld zahlen, irgendwie gehen wir nicht, weil das kennst du in Teufels Küche. Aber natürlich muss sie First Class einfliegen.
Wie viele Leute kommen mit ihr?
Hey, das weiss ich jetzt gar nicht, aber nicht, das ist nicht so eine grosse Entourage. Also der Johnny Depp ist mit 14 Leuten gekommen. Das ist
alle haben müssen zahlen?
Ja, die musst du dann unterbringen im Hotel. Und dann haben sie sich
Johnny Depp ist ja in Sachen Geld ausgegeben. Wirklich, ich glaube, Hollywood-Weltmeister, oder?
Ja, aber er ist eigentlich ein cooler Typ. Ich war wahnsinnig nervös letztes Jahr, weil ich nicht wusste, in welchem Zustand treffen wir den an. Er war aber clearly minded. Und das ist auch so einer, dem gefällt es eben in Zürich. Der hat gerne Zürich, darum
kommt aber gut, also ihr müsst das zahlen und könnt das anbieten. Aber auf eine Art und Weise ist ja das im Vergleich eben zu seriösen Filmfestivalen, wo man einen Preis bekommt, wo man muss gewinnen muss, eben wie Cannes oder Venedig oder sogar Locarno, ist das natürlich nicht seriös.
Bei uns muss man das goldige Auge in den Wettbewerben auch gewinnen. Aber da tut man ja jemanden für seine Karriere auszeichnen und feiern. Und das ist auch in Cannes nicht anders. Die müssen ja auch nicht irgendwie sich bewerben, sondern da sagt der Direktor von Cannes, wir wollen jetzt den Clint Eastwood eine Ehrenpalme geben.
Aber eben eine Ehrenpalme im Hinblick auf das Werk, nicht auf Verfügbarkeit.
Moment. Also James Stone ist jetzt nicht wegen irgendwelchen Verfügbarkeiten. Ich habe ja meine Diss, die schon auf dem Cover von meiner Diss gewesen. Also ich habe die Frau
bewundert. Also für dich ist ja das ja ein unglaubliches Erlebnis, ein Erweckungserlebnis. Ich habe es geschafft, vom Titel von meiner Diss bis zu wahren Sharon Stone. Es ist zwar nicht mehr ganz so knackig wie damals, aber es ist immer noch Sharon Stone.
Ja, du, ich beklage mich überhaupt nicht. Ich bin super happy, wenn sie dann da ist. Aber ich wollte nur sagen, das ist jetzt eine Liebhaberwahl und die ist wirklich zuoberst auf dem Zettel gestanden für den Golden Icon Award. Nicht jetzt einfach eine, die gerade rum war. Generell muss ich sagen, ich habe jetzt in den ersten zwei Jahren viel Glück gehabt. Schon letztes Jahr Julia Binoche und Maiwenn und jetzt auch dieses Jahr der Paolo Sorrentino. Ich habe ja auch einen Track Record als Journalist, das kann man nachlesen und alles Leute, die ich bewundert habe. Vielleicht muss man dann auch mal ein bisschen opportunistischer werden, weil es nicht immer so einfach läuft.
Was heisst das? Also noch kommerzieller?
Nein, nicht kommerzieller, aber du musst ja als Festival willst du ja auch Geschichten erzählen, du willst ja auch, dass die Leute etwas zum Reden haben. Und da kannst du nicht immer nur nehmen, 1 bis 3 von deinem Wunschzettel, schaffst es nicht immer, die anzubringen. Und dann nimmst du vielleicht auch mal jemanden, der jetzt nicht zuoberst gestanden ist.
Gut, aber es gibt ja verschiedene Kategorien von Festivals. Eben die ganz grossen, wo alle hingehen wollen, wo auch die wichtigsten Filme kommen. Und dann gibt es die Festivals, wo Filme vorgeführt werden, wo sonst niemand irgendjemand schauen will. Die werden fast nur für Festivals gemacht, kommen auch nie ins Kino rein, oder? Die bist du dann eben auch anschauen und sagst, oh mein Gott, der wird wirklich das Licht von der wahren Welt nie erblicken, der Film. Und ihr hängt irgendwie dazwischen.
Ja, wir sind ja fürs Kino da. Unsere Mission ist, wir wollen Lust machen aufs Kino, wir haben Freude am Kino wecken. Und das ZFF, ich habe vorhin schon gesagt, das affirmative Verhältnis zu Hollywood ist ein Teil von der Identität und das andere ist Erzählkino. Ich habe nicht gerne Fingerübungen, wo du aussitzen und hinten drin reden alle gescheit darüber, obwohl sie sich gelangweilt haben, sondern wir zeigen Green Book, eine gute Geschichte, gut erzählt, die auch unterhaltet und schämen uns nicht dafür.
Ja, Green Book ist ja dann, glaube ich, auch eben Oscar-mässig ziemlich gut weggekommen.
Das ist übrigens ein Grund, warum die Amerikaner so gerne kommen. Von den letzten 10 Best Picture-Gewinner bei den Oscars sind 6 am ZFF gelaufen, 1 im Musikfilmwettbewerb und 5 im offiziellen Programm. Und eben Green Book war eine Europapremiere. Und das merken sie sich natürlich, dass man da bei uns einen Film mit Prestige aufladen kann.
Eben, aber euer ganz grosser Film ist ja der neue James Bond. Aber das ist doch kein Festivalfilm. Das ist einfach ein Ereignis. Das ist die berühmteste, älteste Franchise heisst im Filmbusiness. Und jeder Film, der kommt, ist ein Millionen, hunderte Millionen Erfolg. Aber es ist doch kein Festivalfilm. Also
zuerst einmal, der Regisseur ist mit seinem ersten Film, sein Nombre, bei uns im Wettbewerb gelaufen. Das ist, wir pflegen da einen weiter, den wir schon mal entdeckt haben.
Also und, eine Hilfskonstruktion.
Nein, und wir stehen doch für intelligente Unterhaltung. James Bond ist einfach cool. Jeder normale Mensch, der das Kino liebt, liebt den James Bond. Nur in den Feuilletons gibt es noch Restwiderstand.
Findest du nicht, ist irgendwie die Geschichte ist schon ziemlich oft wiedererzählt worden?
Schon, aber der Bond hat sich ja immer gewandelt. Und zum Beispiel, wenn du willst wissen, wie die 60er waren, dann musst du Dr. No schauen oder Goldfinger. Dann siehst du die Musik von der Zeit, Mode von der Zeit, Moralvorstellungen, das Schönheitsideal. Weil der Bond ist das Einmachglas vom Zeitgeist. Und Daniel Craig spielt den Bond sehr physisch, er ist viel brutaler geworden, hat mehr Muskeln und das passt zu unserer Zeit, wo jeder im Gym hockt und irgendwie seine Muckis stellt.
Oh mein Gott. Aber ihr seid jetzt Profiteure von Covid, dass ihr das jetzt bekommen habt, dass man auf die Art und Weise das in Europa lansieren kann. Das Tram fährt schon um mit James Bond.
Wir haben fünf Monate verhandelt. Wir haben sicher Schwein gehabt, dass das jetzt auf unserem Datum ist, aber es hat dann doch noch etwas gebraucht. Und der, der Olympiasieger wird, weil der mit der besten Zwischenzeit im letzten Tor einfädelt, beklagt sich nachher auch nicht, wenn er die Medaille bekommt.
Gut, also sie haben den James Bond, den kann man schauen, den kann man dann immer schauen, natürlich, ganz klar. Wie viele Ticketanfragen haben Sie für den gehabt?
Das war enorm. Als wir das bekannt gegeben haben, haben also gestandene Politiker angerufen und das Lustige war, alle haben eine Nichte oder ein Götti-Kind, das wollen, Freude machen, kennen wollen, für sich selber natürlich. Alle ein bisschen schmunzeln. Ja, wir haben im Ganzen 3'900 Billet, jetzt hat es, glaube ich, noch ein paar. Und leider ist ja dann der Server zusammengekracht, wo wir am Montag den Vorverkauf gestartet haben, weil irgendwie 30'000 auf einen Moment wollten Bond-Tickets kaufen. Aha. Also da ist Energie drauf und das zeigt, dass das Kino ist nicht tot.
Okay, das Kino ist nicht tot, das ist so ein bisschen ein Stichwort, oder? Das muss man betonen in der heutigen Zeit, weil in der Zeit von Streaming und von Netflix und Amazon und Apple und wie die alle heissen, wie läuft der Vorverkauf?
Eben, hat sehr fulminant angefangen. Also nachher gut, ist es ein bisschen runter. Also wir sind deutlich über dem letzten Jahr, aber noch nicht auf dem Niveau vom 19. Vielleicht holen wir das noch, weil die Leute in der Pandemie kurzfristiger entscheiden, was sie machen. Aber auf jeden Fall werden wir eine gute Zuschauerzahl haben. Wir sind ja mittlerweile eigentlich zuschauermässig das grösste Festival in der Schweiz. Oder sind wir auch letztes Jahr gewesen.
100'000 haben wir mal gehabt.
117'000, genau. Ob wir dort noch mal hinkommen, das war das 19. Werden wir sehen.
Aber ist das für euch wichtig? Ich meine, wichtig sind ja für euch die Sponsoren, nicht die Kinoeinnahmen, oder?
Also die Sponsoren sind auch wichtig.
Haben die denn überhaupt noch? Weil damals Nadia Schildknecht war ja Weltmeisterin im Sponsorrolle. Ja, dann hat die NZZ irgendwelche, was will ich sagen, Leute da abdelegiert, die es dann nicht so richtig gecheckt haben. Und die Sponsoren sind reihenweise weggegangen. Haben wir ein paar von denen wieder zurückgebracht?
Ja, wir haben ein paar zurückgeholt. Und wir haben also mit der Elke Meier eine super Leiterin von dieser
Abteilung. Aber die ist ja dann erst später gekommen. Wir haben ja auswechseln. Immer wechseln. Auswechseln heisst, es funktioniert nicht.
Ja, aber wenn etwas nicht funktioniert, musst du halt schnell reagieren. Das haben sie gemacht. Und jetzt sind wir super aufgestellt. Haben Moët & Jean, Breitling, Gune, das sind auch oder Mercedes, das sind super Leute.
Credit Suisse nicht mehr.
Credit Suisse, die sind seit dem ersten Tag dabei.
Also wie lange noch? Wann läuft der aus? Also der Urs Rohner ist nicht mehr bei der Credit Suisse, Nadia Schildknecht ist nicht mehr beim Filmfestival.
Und trotzdem haben wir für 2 Jahre weiter unterschrieben. Also sieht gut aus.
Okay.
Credit Suisse und ja, lauter gute Sachen unterstützen. GC, der Fußball, etc.
Ich bin für FCZ, das weisst du vielleicht. Also gut.
Also, du bist sehr sympathisch gewesen, aber jetzt ist es langsam.
Ja gut, also wir werden jetzt, das ist fast schon so schlimm, wie mit einem Impfgegner zu reden. Für mich nicht gerade. Also, du bist relativ optimistisch. Was sind so die Highlights außer dem, würde ich sagen, der No-Brainer James Bond?
Wir zeigen den Film, der heisst «Estata la mano di Dio», «Es war die Hand Gottes». Spielt natürlich auch auf das Goal, das Maradona im 86 mit der Hand geschossen hat an der WM gegen die Engländer. Und das ist der neueste Film von Paolo Sorrentino, der mit La Grande Bellezza den Oscar gewonnen hat. Und es geht um Neapel, seine Jugend in dieser Stadt. Der Impact, den Maradona in seinem Leben hatte, und das ist ein Film, der mich begeistert hat, weil ich bin auch Italophil, ich liebe Neapel, ich liebe die Passion dort für den Fußball und das ist alles in dem Film drin. Und ich werde dann auch die Masterclass mit ihm moderieren, das Novum auf Italienisch, weil er nicht so gut Englisch und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, und du kannst gut Italienisch und wirst es allen zeigen.
Nein, aber wenn ich kann, Paolo Sorrentino helfen, seine Zunge zu lockern, dann tue ich auch
Italienisch. Das ist gut. Aber gibt es sonst noch zwei, drei Filme? Wie viele Filme haben wir überhaupt im Programm?
Wir haben 164 Filme im Programm.
Eben, es hat noch ein paar andere.
Genau, und nicht so prominent. Ja. Was mich auch sehr darauf freuen, ist «Und morgen seid ihr tot», der Eröffnungsfilm von Michael Steiner, wo wirklich einmal mehr über sich herausgewachsen ist. Er erzählt die Geschichte von den Schweizer Polizisten, die dort mal ein paar gewesen sind und ein bisschen naiv in Pakistan rumgetuckert sind und dann den Taliban in die Hände gefallen sind. Und das ist ein Thriller, der zeigt, wie die sich befreit haben und ein recht kritisches Licht auf die Schweizer Medien werfen, die da zum Teil Fake News produziert haben in dieser ganzen Affäre. Und das ist ein Film, wo mich jetzt oft gefragt wurde, aber kann man das jetzt machen? Ist das nicht pietätslos, wo die Taliban in Afghanistan übernommen haben? Aber ich finde, Kino soll ein Puls von der Zeit sein und ein Eröffnungsfilm muss auch ein Paukenschlag sein.
Ja, aber
ein
Eröffnungsfilm, eben, nachher geht man zur Party, wenn man irgendwie so einen Hammerfilm hat, wo ich glaube, da ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber wo mit einem schlimmen Ende die Leute dann entlädt und dann soll man eine Party gehen. Also Green Book ist da. Nein, aber es ist gleich, weißt du, der Eröffnungsfilm hat ja eine andere Funktion. Er hat ja eine Funktion, die Festfreude zu wecken. Und jetzt so ein Taliban-Film, da würde ich sagen, I don't know. Also ich weiss nicht, ob das genau dann die richtige Tonalität ist.
Wo wir werden es sehen. Auf jeden Fall wissen wir ja, das ist eine wahre Geschichte und die sind freigekommen. Also von dem her sind sie sicher nicht gestorben. Aber ich finde es auch gut, wenn man nachher festet. Das ist übrigens etwas, wo wir betonen, wir machen nicht ein Festival mit angezogener Handbremse, sondern wir machen Konzerte, wir machen Partys. Im Wort Festival ist ja Fest drin. Und wir wollen es wieder krachen lassen. Die Leute haben auch Hunger jetzt wieder nach Begegnungen.
Ist das so? Ist das so? Gehen Sie ins Kino? Über das wollten wir noch ein bisschen reden. Eben, das Kino ist nicht tot, hast du gesagt. Mal schauen, ist es halbtot? Machen wir Musik? Was ist denn der nächste Titel?
Das ist «Ghostbusters» von Ray Parker Jr., wo ich mittlerweile befreundet bin mit. Ich habe den letztes Jahr kennengelernt und der hat den Song geschrieben zu dem Film.
Genau, hat er dann einen zweiten gehabt?
Die hat noch ein paar andere gehabt. Aber das Gute ist, er kommt jetzt zurück als ZFF und tut so eine All-Star-Band zusammenstellen. Ja. Mit lauter legendären Musiker, der auch beim Montreux Jazz Festival war und er tut dann Konzert spielen hier in Zürich.
Und wo ist das? Wo findet das statt?
Das findet im Dolder und im Mascot statt.
Aber ist das auch für das breite Publikum? Dolder ist schon ein bisschen speziell in Zürich. Da gehen die Zürcher eigentlich normalerweise eher nicht so an. Also wenn es zum Volk geht, geht man nicht ins Dolder.
Ja, aber du musst ja auch den High-Profile-Gästen aus den USA oder aus Frankreich ein bisschen etwas bieten. Und ich finde immer, wenn die im Flüger zurück nach L.A. sind, müssen sie noch etwas im Ohr haben. Und wenn man da so Konzerte hat, hilft das natürlich.
Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone.
Christian Jungen, der Festivaldirektor ist in Zürich, der sagt, das Kino ist nicht tot. Wenn man das sagt, dann heisst es, es ist kritisch.
Ja, ist natürlich auch so. Die Kinos sind monatelang zu gewesen. Die Leute haben sich an Streamen gewöhnt und jetzt muss man das Kino wieder restarten. Und das ist eigentlich unsere Mission mit dem Zürich Film Festival. Weil wir sind ein Event, da kommen gewisse Leute vielleicht auch wegen Rambazamba. Kino kommt ja auch vom Jahrmarkt her, das braucht ein bisschen etwas rundherum.
Rambazamba, wenn man im Kino sitzt, oder ob das ein Festivalfilm ist oder sonst ein Film, es ist genau gleich. Es
ist gleich.
Und darum, da ist kein Rambazamba.
Ja, aber die können über den grünen Teppich. Ich habe letztes Jahr gestaunt. Der Teppich ist jetzt nicht das, was mir am nächsten liegt, aber ich habe dann gestaunt letztes Jahr, als ich da gestanden bin, wie da gestandene sie aus Tröstli durchbrennen, wenn die in die Nähe von dem grünen Teppich kommen. Und das ist für viele wichtig, dass sie da noch ein Foto machen und posieren. Und das ist auch lustig, soll Spass haben.
Aber trotzdem, das Kino hat wirklich natürlich eine grosse Krise gehabt, schon länger. Und jetzt ist noch Covid dazugekommen. Die Sicherheitsängste, die man hat. Man hat jetzt ja natürlich die Zertifikatspflicht. Findest du natürlich gut, oder?
Ja, absolut. Wir machen auch 3G. Ja, ich will keine Ungeimpften unbedingt dabei haben. Weil sonst,
unbedingt? Also tun wir ernsthaft kontrollieren oder nur Stichproben?
Nein, ohne das Covid-Zertifikat kommt man bei uns nicht hin.
Aber ist das richtig generell, dass das in der Kino jetzt auch jetzt außerhalb vom Festival stattfindet, deiner Meinung nach?
Ja, ich finde es richtig. Wir müssen aus dieser Nummer rauskommen. Und Dänemark zeigt ja, wie es geht. Wenn viele Leute geimpft sind, kann man wieder zurück in die Normalität.
Aber wir sind jetzt an dem
Wir sind jetzt noch nicht. Aber ich finde, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht den Humor verlieren und nur noch daheim hocken und in den Laptop reinschnürren. Ich glaube, wir sind ein soziales Wesen, der Mensch. Und wir müssen, wie wir jetzt...
Im Kino schwätzt man ja nicht.
Ja, aber du gehst ja vorher, triffst dich, gehst eins ziehen, ins Kino gehen, ist wie Synonym für going on a date. Wenn man teen ist, kann man in Ruhe knutschen. Also das Kino hat ja auch eine soziale Funktion.
Eben, man hat das auch verklärt in Zürich. Man hat immer mehr Kinosäle gebaut. Dann Kosmos, Riffraff, Houdini. Alle haben Arthouse-Filme gemacht. Alle die gleichen.
100'000 Einwohner haben mehr Leinwände als Paris und
eben
New York.
Eben, viel, aber die haben das einfach überrissen gemacht. Und haben jetzt gemerkt, jetzt müssen wir einfach zusammenspannen. Wir sind keine Konkurrenten mehr, sonst gehen wir alle unter.
Ja, aber das ist gut. Und wir haben, bei uns kann man Filme in Originalsprache schauen. Ich bin mal, es hat mal eine Zeit gegeben, ich nicht gewusst habe, ob ich Professor werden soll von Filmwissenschaft. Dann bin ich, musste ich ja die Sporen abverdienen. Dann bin ich in Bochum gsi, hatte dort einen Lehrauftrag.
Oh, Bochum.
Und das war also grauenhaft gewesen. Also Winterthur ist eine kulturelle Weltmetropole im Vergleich. Da sind Filme, ich weiss noch, es ist ein neuer Almodovar gekommen, deutsch synchronisiert. Mir hat es schier einen gegeben. Und da ist etwas, wo wir stolz sein können in Zürich.
Genau, das hat immer geheißen bei uns in Originalsprache. Die Frage ist einfach, haben wir nicht zu viele Säle in Zürich? Was sagst du?
Wahrscheinlich schon, aber ich beklage mich jetzt nicht und der Markt wird das richten. Und wenn es irgendwo nicht mehr läuft, dann geht wie jetzt mit dem Frosch einmal eins zu. Aber ich glaube, dass die Leute diesen Herbst zurück ins Kino kommen und zwar Big Time.
Aber kommen dann grosse
und
Filme?
House of Gucci, Morgen seid ihr tot, von Michael Steiner, Top Gun 2 kommt irgendwann. Das sind lauter attraktive Titel. Und im Prinzip haben wir jetzt die Best-of-Selektion von zwei Jahrgängen, die jetzt dann ins Kino kommen, weil ja die meisten ihre Produktionen zurückgehalten haben. Wir haben zum Beispiel den French Dispatch von Wes Anderson, den ich jetzt auch gesehen habe im Vorverkauf, der ist ab wie ein Zäpfchen. Und das zeigt ja, die Leute haben wieder Lust, Film zu schauen.
Okay, wenn wir schauen, das kann man sich natürlich erhoffen, aber andererseits muss man auch sagen, die Streaming-Produktionen gehen auf. Ich habe gerade gelesen, Netflix investiert 500 Millionen Euro nur für deutschsprachige oder deutsche Produktionen, die natürlich dann synchronisiert werden. Aber das heisst, dort ist jetzt Geld, oder?
Ja, aber wir haben zum Beispiel 4 Filme von Netflix, die wir am ZFF zeigen.
Verstehe ich überhaupt nicht.
Und die machen viel so, Autorenfilme.
Aber wieso machen die das?
Jane Campion, ihren neuen Film. Ja, weil die wollen auch den Oscar gewinnen. Und wenn du den Oscar gewinnen willst, dann muss der Film ja auch im Kino sein.
Aber nicht in Zürich, der sollte in Los Angeles
in Los Angeles. Aber die wollen
damit die Leute von der Jury, von der Academy, die auch schauen können.
Genau. Aber also, es gibt ja jetzt den Streaming War, oder? Und die müssen ja dafür sorgen, dass die Leute das Abo behalten. Und wenn man Netflix hört, denkt man immer an Mainstream, aber die Wahrheit ist ja, es ist wie Amazon, sie machen es mit den Nischen. Wenn du das chinesische Lyrikbändchen aus den 60er Jahren suchst, findest du es eben nicht im Morel Füssli, sondern beim Amazon. Und bei Netflix findest du ganz viele Nischensachen.
Du weißt ja das gar nicht, wie die laufen, die Filme. Die haben sie gar nicht bekannt.
Das haben sie nicht bekannt, aber offensichtlich haben sie einen Haufen Geld, sonst würden sie nicht 17 Milliarden Dollar pro Jahr in neue Produktionen
aber investieren. Aber vor allem in grosse, wo ich weiss nicht, was kostet eine Folge von The Crown.
Das weiss ich jetzt auch nicht, aber ich habe nur das Beispiel von Martin Scorsese, der The Irishman hat wollen machen, Paramount hat abgewunken, Warner Brothers hat abgewunken und Netflix hat gesagt, ja, du kannst es machen, da hast du 170 Millionen und der macht einen 3,5-stündigen Film.
Der ziemlich untergegangen ist.
Ja, ist aber ein guter Film mit dem
ja,
Robert De Niro.
Ist also sehr, sehr lang und sehr, sehr träge und ich würde sagen, der Maskenbildner, der hat wahrscheinlich
aber jetzt die wichtigste Rolle gespielt. Du hast mir vorher erzählt, du hättest Apocalypse Now in Gang ja. gesehen, das war auch kein Quickie gewesen.
Nein, aber gleich, aber das ist jetzt einfach ein Mafia-Film, wie man ihn eben schon lange gesehen hat. Ich habe gerade letztens wieder mal gesehen, Once Upon a Time in America, wo auch Robert De Niro von ganz jung bis ganz alt gezeigt worden ist. Man hat das Gefühl, man hat es also schon etwa mal so gesehen. Also der, habe ich das Gefühl, ist auch bei Netflix ziemlich abgeschifft. Und ich habe gerade letztens wieder mal geschaut, wo ist der überhaupt? Finden wir den überhaupt noch auf irgendeiner Plattform bei Netflix? Man muss also Vico suchen.
Ja. Aber das Gute ist ja, wir können die Netflix-Filme im Kino zeigen. Bei uns kann man die Filme anders sehen am
ZDF. Aber warum denn? Warum? Wieso soll ich einen Netflix-Film...
Weil es doch viel cooler ist auf einer grossen Leinwand, wenn noch die Gäste da sind, der Star vom Film oder der Regisseur und ein Q&A gibt. Auf Netflix, und darum bin ich übrigens ein grosser Blu-ray-Sammler, auf Netflix hast du den Film nackt. Musst du froh sein, wenn zum Teil, wenn es überhaupt Untertitel gibt. Und im Kino hast du einen Kontext. Du hast eben den Regisseur, der erklärt, was ihn inspiriert hat. Du kannst Fragen stellen. Und das ist der Added Value gegenüber einem Streaming-Abend daheim auf dem Couch.
Gut, aber sie sagen immer, ja, eben die grosse Leinwand. Aber viele Leute haben nicht grosse Leinwände daheim oder grosse Projektionen daheim.
Aber du kannst mich irgendeinen Film fragen, ich weiß nicht, von 1993. Und ich kann dir noch genau sagen, wo ich den gesehen habe, Kino Corso, mit wem ich den gesehen habe, beim Streamen, das geht im linken Ohr rein, im rechten raus.
Aber und wenn ich Film du Kino... viel? Schaust du viel mehr Netflix oder Amazon? Oder
ja, ich habe das, ich habe all die Abos, aber ich gehe wirklich lieber ins Kino.
Aber ich schaue lieber Serien. Und die sehe ich eben nicht im Kino. Die sehe ich eben, wenn ich schaue Teheran auf Apple. Ja. Oder wenn ich... Better Call Saul bei Netflix und so weiter
aber
und so fort.
Wir zeigen am ZDF-Serie zum Beispiel The Billion Dollar Code, die Weltpremiere von einer Netflix-Serie, hier bei uns im ZFF. Und es geht darum, um die, die die Idee für Google Earth geklaut haben und sich zu eigen gemacht haben.
Ich finde es grossartig, aber den werde ich mir wahrscheinlich die Heide anschauen, wenn sonst nicht besser Summen ist. Da muss ich nicht extra mich in Smoking rühren.
Ja, für die Serie schauen musst du nicht den Smoking anschauen.
Ich weiss schon. Nein, aber ich finde das eben ein bisschen seltsam, die Berührungen eben zwischen dem Kino und dem Streamingdienst, das ist irgendwie noch nicht ganz gelöst. Will es eigentlich nicht, aber man muss es machen. Und man merkt auch, dass die Streamingdienste eben auch Oscars abholen. Also man kann sie nicht ignorieren. Wie ist da deine Haltung?
Ja, das muss man sich zunutze machen, wenn die Oscars gewinnen. Und das ist ja das, was ich auch schätze. Es heisst immer, die Studio Guys in L.A., das ist so der fette Produzent mit den Zigarren. Nein, das sind Sports Buddies. Und natürlich sind es Geschäftsleute und wollen Millions machen. Aber jeder will den Oscar gewinnen und wird unvernünftig und schaltet Ads im Variety und im Hollywood Reporter. Und der Sportsgeist, den können wir uns zunutze machen im ZFF. Das nützt uns.
Okay, also haben wir einiges erfahren über den Christian Jungen und über das Kino und über das Zürich Filmfestival. Danke vielmals, viel Erfolg. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich das Jahr dann präsentieren wird. Letzter Titel noch von dir.
«Shallow» von der Lady Gaga und Bradley Cooper von dem wunderbaren Film «A Star Is Born», den ich wirklich beim ZFF gesehen und wirklich fast vor mich hergeschmissen
habe. Ich auch. Ich musste dreimal nachschauen und es läuft immer noch kalter Rücken. Aber wenn der Film läuft und wenn der Titel bei uns auch bei Radio 1 läuft, weil ich finde das wirklich great. Und ich muss sagen, natürlich eben Film und Musik gehört natürlich sehr stark zusammen, oder?
Und Musik ist auch viel wichtiger geworden mit den Streamers, weil die natürlich wissen, dass man emotional die Leute abholen muss.
Wunderbar, also das ist der Doppelpunkt, der erste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Thank you.
Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself.
Radio 1 macht erfolgreich.
Mein Name ist Annalisa Vivolo und ich bin bei der Albis Bettwaren für unseren Bettwarenshop zuständig.
Werbung auf Radio 1 wird gehört.
Seit der Zusammenarbeit mit Radio 1 ist unser Bekanntheitsgrad sichtlich gestiegen. Dank Radio 1 können wir auf schnellem und unkompliziertem Weg unsere passenden Zielgruppen erreichen und so allen einen erholsamen Schlaf ermöglichen.
Radio 1 für alle, die Erfolg wollen.
Yes!
Rufen Sie an auf 044 208 1111. Unser Verkaufsteam beraten Sie persönlich.
Radio 1.
Ein Samstagabend, mal wieder ein Date. Es ist total romantisch und es wird ziemlich spät. Doch dumm gelaufen, die Kirche, sie brennt. Denn das Herd abschalten habe ich verpennt. Ist wieder alles im Lack.
Schreiner 48. Wir reparieren alles. Außer Strom und Wasser.
Gesunden Mund. Alles zu Zahn- und Mundhygiene. Jeden Mittwochnachmittag am 20.01 auf Radio 1. In Zusammenarbeit mit swissdent.ch. Schweizer Hightech-Produkt für Ihre Gesundheit und strahlend wie Sie Zähne. Swissdent.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.